Schlagt gerne mit mir auf zu Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, wir betrachten heute gemeinsam die Verse 15 bis 20. Und hier lesen wir in Gottes Wort: Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen, die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zuschanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Amen. Amen. Lasst uns beten. Gnädiger und heiliger Gott und Vater, du hast uns in deinem Bild geschaffen und erlöst deinem geliebten Sohn. Ergib uns Weisheit, dich zu erkennen, Eifer, dich zu suchen, Augen, ja, dich zu erblicken und Herzen, über dich nachzusinnen und ein Leben, das dich groß machen wird. Wir bitten, dass du durch dein Wort jetzt an uns wirkst und dich durch das alles verherrlichst. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Sicher würdest du der Aussage zustimmen, dass schwere Zeiten auch im Leben eines Christen vorkommen. Sicher musstest du bereits nicht nur einmal so etwas durchmachen. Ja, mag sein, dass es Bedrängnis war, Not, Leid, Krankheit, Schmerz, Verlust oder etwas dergleichen. Umstände, in denen man gefangen ist und die man aus dem man sich selbst nicht befreien kann. Ja, das sind Dinge, die auch Christen erfahren. Solche Zeiten können aber zu wirklich dunklen Zeiten werden, wenn man in diesen Umständen die Freude verliert. Traurigkeit nimmt dich dann ganz ein. Du liegst niedergeschlagen am Boden und stehst nicht mehr auf. Ein Ausweg ist nicht zu sehen und die Hoffnung völlig verschwunden. Wenn die Finsternis so über dich kommt und die Freude völlig verloren ist, dann können schwere Umstände einen sehr fertig machen. Ja, darum ist es wirklich wichtig zu verstehen, was dich die Verse heute Morgen lehren. Am Paulus kannst du nämlich sehen, wie man Freude haben kann, egal in welchen Umständen man sich befindet. Du kannst von dem Apostel Paulus lernen, wie du gerade in Not nicht die Hoffnung verlierst, sondern im Gegenteil, wie du himmlische Freude in irdischem Leid haben kannst. Paulus selbst befindet sich nämlich in keiner leichten Situation, als er die Verse verfasst hat. Wir haben die letzten Male die Umstände von Paulus genau betrachtet. Paulus schreibt diesen Brief, den Philipperbrief, aus der Gefangenschaft in Rom. Er liegt in Fesseln und ist ständig unter der Bewachung von Soldaten. Der Apostel ist ein Gefangener Roms und er wartet auf sein Gerichtsurteil. Er kann aus der Gefangenschaft befreit und freigelassen werden, er kann aber auch zu Tode hingerichtet werden. Wie wir heute noch sehen werden, gab es da Menschen, die ihm persönlich schaden wollten. Paulus war nicht in einfachen Umständen, doch er verzweifelt hier nicht. Paulus verliert nicht den Mut, er gibt nicht auf. Angst und Sorge ziehen ihn nicht zu Boden. Niedergeschlagenheit ist bei ihm nicht zu finden, sondern wahre Freude. Lass uns darum genauer anschauen, ja, warum Paulus hier in seinen Fesseln so voller Freude ist. Wir lernen nämlich drei Lektionen, wie man Freude auch in schweren Zeiten haben kann. Wir sehen an Paulus nämlich drei Dinge. Erstens, Paulus freut sich, weil Christus gepredigt wird. Zweitens, der Apostel kann voller Freude sein, weil er weiß, dass Gott ihn retten wird. Und drittens, Paulus ist ganz davon eingenommen, dass Christus an ihm groß gemacht werden soll. Lass uns also erstens betrachten, Paulus freut sich, weil Christus gepredigt wird. Ab Vers 15. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Paulus in den Philippern in den Versen 12 bis 14 zuvor beschrieben und mitgeteilt, dass das Evangelium in Rom gewaltige Fortschritte macht. Unter anderem dadurch, dass einige Brüder durch Paulus Fesseln Vertrauen im Herrn gewonnen haben. Sie haben Vertrauen in Gott gewonnen, sodass sie durch die Straßen Roms laufen und das Evangelium den Menschen predigen. Paulus teilt den Philippern nun aber mit, dass es auch andere Prediger in der Stadt gab. Der Apostel beschreibt hier zwei Gruppen von Männern. Die einen verkündigen Christus aus guten Motiven, sie sind Paulus wohlgesonnen. Die anderen, sie predigen Christus aus bösen Absichten dem Apostel gegenüber. Bevor wir uns die zwei Gruppen näher anschauen, lass uns als allererstes festhalten. Paulus sagt, dass sie Christus predigen, beide Gruppen. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass sie irgendwelche Irrlehren verbreitet haben. Paulus sagt auch nichts darüber, dass sie ein falsches Evangelium gepredigt haben. Vielmehr freut er sich darüber, dass sie Christus predigen. Diese Männer predigen also das wahre Evangelium, die richtige Botschaft. Der Inhalt ihrer Predigt ist korrekt. Was die beiden Gruppen aber komplett unterscheidet, sind ihre Beweggründe. Die einigen predigen Christus nämlich aus gutem Willen, sagt Paulus hier in Vers 15. Das heißt, sie haben eine gute Gesinnung gegenüber dem Apostel. Sie haben gute Absichten, ja keine versteckten Motive oder etwas dergleichen. Sie sind Paulus wohlgesonnen und sie lieben den Apostel. Darum schreibt er weiter über sie in Vers 16. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Diese Männer verkündigen Christus aus Liebe zu Paulus. Sie wissen, dass er von Gott als Apostel eingesetzt ist und zu der Aufgabe berufen und bestimmt ist. Ja, und während Paulus in Fesseln gebunden ist, halten diese Brüder zu ihm. Ja, sie lieben Paulus und sie unterstützen ihn bei seinem Dienst am Evangelium, indem sie mit ihm Christus predigen. Sie stellen sich auf die Seite von Paulus, nicht so die andere Gruppe von Männern. Sie verkündigen Christus aus Neid und Streit, sagt Paulus hier in Vers 15. Neid auf den Apostel hält diese Männer eingenommen. Sie sind voller Eifersucht auf ihn, ja auf Paulus' Dienst, auf seine Stellung als Apostel. Diese Prediger gönnen Paulus nicht, dass er von Gott in dieses Amt eingesetzt ist. Sie verlangen danach, was der Apostel hat. Neid frisst sie auf und darum sind sie auf Streit aus. Diese Männer wollen Paulus nicht in seinem Dienst unterstützen. Im Gegenteil, sie wollen dem Apostel seine Position streitig machen. Darum schreibt Paulus in Vers 14 über sie, die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Diese Gruppe von Predigern verkündigen Christus aus Eigennutz, ja aus Selbstsucht. Es geht ihnen nicht um die Ehre Jesu Christi, sondern um ihren eigenen Vorteil. Sie verkündigen das Evangelium nicht lauter. Das heißt, sie spielen etwas vor, sie haben Hintergedanken dabei. Sie tun so, als würden sie Christus predigen wollen, in Wahrheit aber verfolgen sie das Ziel, Paulus in seinen Fesseln zu bedrängen. Denn jetzt, wo der Apostel in Fesseln liegt, jetzt können sie sich selbst in den Mittelpunkt rücken. Nun hören die Menschen ihnen zu. Ihre Stunde hat geschlagen. Endlich empfangen sie Ehre. Die Menschen schenken ihrer Predigt Gehör. Sie laufen ihnen nach und dienen vielleicht auch ihnen, so wie dem Apostel Paulus. Jetzt häufen sie sich Macht an. Unter dem Paulus davon hört, was diese Männer treiben, während er gefangen ist, dadurch soll der Apostel in Sorge geraten. Paulus soll innerlich bedrängt werden durch das, was diese Männer tun. Ja, was für falsche, was für eklige Motive, um das herrliche Evangelium Jesu Christi zu predigen. Aber was ist Paulus' Reaktion darauf? Ist er deshalb wirklich in Bedrängnis? Hat er in seinen Fesseln Sorgen? Gerät er in Verzweiflung? Ist er frustriert über ihr Verhalten? Vers 18. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Das ist Paulus' Antwort. Ja, die einigen predigen Christus aus Vorwand. Sie spielen etwas vor. Sie nutzen Christi Namen für ihre eigenen selbstsüchtigen Ziele und wollen ihm dadurch selbst schaden. Die anderen predigen Christus in Wahrheit, ohne böse Absichten. Sie sind Paulus wohlgesonnen. Aber was macht das schon? Wird doch auf diese Weise Christus gepredigt. Und in dieser Wahrheit freut sich Paulus. Das ist Paulus' Geheimnis. Seine Freude ist nicht von seinen Umständen abhängig. Er freut sich nicht nur dann, wenn alles so läuft, wie er sich das vielleicht vorstellt. Seine Freude gründet sich auch nicht darauf, dass er kein Leid ertragen muss. Ja, auch wenn er in Fesseln liegt, auch wenn andere ihm schaden wollen, auch wenn seine Ehre in den Dreck gezogen werden soll. Dem Apostel sind Christus und die Verbreitung seines Evangeliums wichtiger als alles andere. Paulus ist so von Christus ergriffen, weshalb er alles dieser einen Sache unterordnet. Wenn nur Christus gepredigt wird, wenn nur sein Herr geehrt und verherrlicht wird, dann nimmt er alles in Kauf. Der Blick auf Christus und sein Evangelium überstrahlt alles für ihn. Paulus' Freude kann darum nicht durch seine Umstände getrübt werden. Er schaut auf die Tatsache, dass Christus gepredigt wird, und darum freut er sich. Diese Männer verkündigen das Evangelium, ja, um Paulus in Bedrängnis zu bringen. In Wahrheit aber bereiten sie ihm dadurch große Freude. Ja, darum sag, ja, wie ist es bei dir? Du bist vielleicht nicht in derselben Situation wie der Apostel Paulus. Vielleicht sind da nicht Menschen, die Christus predigen, um dir zu schaden. Aber sag, bist du in deinen Umständen ebenso von übersprudelnder Freude erfüllt, weil Christus gepredigt wird? Ja, wenn du durch schwere Zeiten gehen musst, wenn du dich in Umständen befindest, die nicht einfach sind, und da kommen da vielleicht wirklich Menschen, die dir das Ganze umso schwerer machen, vielleicht lästern sie über dich oder verbreiten falsche Gerüchte, vielleicht sind sie so hinterhältig und tun so, als wären sie dir wohlgesonnen, in Wahrheit aber wollen sie dir schaden. Warum auch immer du durch nicht leichte Zeiten gehen musst, ist dein Blick auf Christus und auf sein herrliches Evangelium gerichtet, dass du Freude hast, wenn er verkündet wird. Wirst du mit Freude erfüllt, wenn du das Evangelium gepredigt hörst. Denn schau mal, Paulus war voller Freude, weil Christus gepredigt wurde, obwohl es aus bösen Motiven geschah und obwohl die Männer ihm schaden wollten. Wie viel größer sollte deine Freude sein, wenn du Christus aus guten Motiven gepredigt hörst? Vor allem hier im Gottesdienst. Hier hörst du, wie der Jesus verkündet wird. Nicht, um dich in Bedrängnis zu bringen, sondern im Gegenteil. Hier wird Christus gepredigt, damit seine Gemeinde erbaut wird. Sollst du darum nicht voller Freude sein? Freude, auch wenn du selbst gerade durch Not oder Leid gehen musst. Die Frage ist darum, ja, bist du so von Christus ergriffen, dass Freude in dir aufkommt, wenn er gepredigt wird? Liebst du ihn und sein Evangelium? Ist das die herrlichste Botschaft, die es für dich gibt? Ja, wenn du so von deinem Erlöser eingenommen bist und sein Evangelium von Herzen liebst, dann wirst du auch diese himmlische Freude haben können, wenn du ihn verkündigt hörst. Das Evangelium wird dann auch in den dunkelsten Stunden dir himmlische Freude schenken können. Eine Sache, die wir uns hier aber auch fragen müssen, ja, sag, wie ist das bei dir? Aus welchen Gründen verkündigst du Christus? Oder allgemeiner gefasst, was sind deine Beweggründe, dass du anderen als vorbildlicher Christ erscheinst? Ja, Paulus freut sich darüber, dass Christus gepredigt wird, auch wenn diese Prediger es mit bösen Absichten tun. Das ändert nichts aber an der Tatsache, dass das Verhalten dieser Männer wirklich böse und ein Greuel vor Gott ist. Man kann zwar nach außen das Richtige tun und Christus bezeugen, die Frage ist aber für dich, aus welchen Motiven tust du es? Ja, was sind deine Beweggründe? Was sind deine Absichten? Warum gibst du das Evangelium weiter? Weshalb zeigst du dich nach außen so als hingebungsvoller Christ? Sind es fleischliche Gründe? Ist es aus Eigennutz, damit andere sehen, wie geistig du doch bist? Tust du es vielleicht aus Neid, weil der eine Bruder oder die eine Schwester so ein großes Vorbild ist? Und bist du von Eifersucht getrieben, deshalb, weil du ebenso diesen Ruf haben willst, dass du voller Eifer für Christus lebst? Oder tust du das alles, damit du anderen in den Schatten stellen kannst, damit du im Vordergrund stehst? Ja, sag, warum gehst du regelmäßig auf die Straße mit? Ja, warum trittst du vor den Menschen als eifriger Christ auf? Tust du das in Wahrheit oder das Ganze als Vorwand, ja, für deine eigenen selbstsüchtigen Ziele? Prüfe deine Absichten und Motive. Mag sein, dass du ein Vorbild für andere bist und zu brennen für den Herrn erscheinst. Wenn das alles aber nur Vorwand ist, wenn du das alles machst, um dich in ein schönes Licht zu stellen, dann magst du anderen eine Freude und ein Vorbild sein, doch eine Ermutigung. Du aber, du selbst, du wirst keinen Lohn vom Herrn empfangen. Ja, lass uns weitergehen in unserem Text. Lass uns zweitens betrachten, dass Paulus sich hier freut, weil er weiß, dass Gott ihn retten wird. Ab Vers 18b. Da schreibt er, ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Paulus freut sich, während er in Fesseln gebunden ist und andere Christus predigen. Der Apostel wird sich aber auch freuen, sagt er hier. Das heißt, er wird sich auch in Zukunft freuen. Paulus freut sich jetzt und er wird nicht aufhören, sich zu freuen. denn der Apostel weiß, dass dies alles zu seinem Heil, zu seiner Rettung ausschlagen wird. Mit diesem allem meint Paulus alles, was seine Gefangenschaft betrifft. Ja, die Fesseln, in denen er gebunden ist, seine Gegner, ja, alle Angriffe, alles Leid und Not und auch das Gerichtsurteil, das noch ausstehen wird. Dies alles wird zu seiner Rettung ausschlagen. Mit seiner Rettung meint Paulus aber hier nicht einfach nur, dass er aus der Gefangenschaft befreit wird. Paulus schaut hier drüber hinaus. Wie auch immer seine Gefangenschaft und das Gerichtsurteil ausgehen mögen, ob er freigesprochen und freigelassen wird oder ob er verurteilt oder hingerichtet wird, der Apostel ist sich gewiss, dass Gott ihn durch alles retten wird. Er wusste, dass Gott ihn am Ende in sein himmlisches Reich retten wird. Der Paralleltext zu unserem Vers macht diese Hoffnung von Paulus so deutlich. Als Paulus nämlich das zweite Mal in Rom gefangen war und dann wirklich kurz vor seinem Tod stand, schrieb er zu der Zeit in 2. Timotheus 4, Vers 16 folgende Worte. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht wurde und alle, die aus den Nationen hörten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Das war Paulus' Hoffnung zu aller Zeit. Darum auch hier in der Gefangenschaft in Rom, als er den Philipperbrief schreibt. Gott wird ihn retten und in sein himmlisches Reich, in seine Gegenwart bringen. Der Apostel wusste, auch wenn er hier sterben sollte, er wird zu seinem Herrn gehen. Paulus hatte keine Zweifel daran. Das sehen wir auch daran, dass er hier Hiob 13, Vers 16 aus der Septuaginta zitiert, dem griechischen Alten Testament. Wir wissen von Hiob, er der Gerechte, der viel Leid ertragen musste. Er musste durch eine extrem schwere Zeit in seinem Leben gehen. Doch Hiob konnte voller Gewissheit vor seine Freunde treten und bekennen, in Hiob 13, Vers 16, und dieses wird für mich zur Rettung werden. Hiob wusste, er hatte keinen Zweifel daran, dass Gott ihn am Ende retten wird. Paulus stimmt hier in Hiobs Worte ein, weil er wie Hiob völlig sicher ist, dass auch alles Leid in seinem Leben zu seiner Rettung ausschlagen wird. Paulus wusste, dass keine Fesseln, keine Gefangenschaft, kein Gerichtsurteil und auch nicht der Tod zu seinem Schaden sein werden. Das alles wird am Ende darin münden, dass Gott Paulus zu sich holen wird. Weil der Apostel, so wie Hiob, auf Gottes Treue vertraut hat, darum konnte er gewiss sein und sich über Gottes Rettung freuen. Was wir aber beachten müssen, Gott gebraucht Mittel, um Paulus in sein Reich zu retten. Denn achte darauf, was Paulus hier in Vers 19 sagt. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet. Der Herr will Paulus retten durch das Gebet der Philipper. Das Wort für Gebet, das Paulus hier benutzt, meint, dass man zu Gott kommt, vor allem um etwas zu bitten. Fürbitte also. Um konkrete Anliegen und Not zu beten. Die Philipper haben zu Gott für Paulus Umstände gefleht. Ja, darum, dass der Herr dem Apostel in seinen Fesseln beisteht, dass er Paulus stärkt, tröstet, ermutigt und Kraft schenkt, dass der Herr ihm Gnade verleiht, das Evangelium ohne Furcht zu verteidigen, vor allem, wenn er vor dem römischen Gerichtshof stehen wird. Die Fürbitten der Philipper führten wirklich dazu, dass Gott Paulus retten wird. Paulus will, dass die Philipper das wissen, dass ihre Gebete große Auswirkungen haben. Wie sehr wurden die Philipper, die Gläubigen in Philippi, ermutigt, als sie das gehört haben? Ja, der Apostel will, Paulus will, dass die Gemeinde sich ihrer großen Verantwortung bewusst ist und darum weiter für ihn betet. Denn Paulus wusste, dass er von den Gebeten der Heiligen abhängig ist. Er hat nicht von sich selbst gedacht, dass das Ganze irgendwie packen wird. Er wusste, dass auch er die Gebete der Heiligen braucht, um treu für Christus einzustehen. Darum hat Paulus immer wieder einen so großen Wert darauf gelegt, dass die Gemeinden für ihn beten. Ein paar andere Beispiele. Römer 15, Vers 30, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Ich ermahne euch, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Oder 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn läuft und verherrlicht wird auch bei euch und dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Oder ganz kurz, 1. Thessalonicher 5, Vers 25. Brüder, betet für uns. Paulus, der große Apostel, war sich seiner Abhängigkeit von den Gebeten der Gemeinde bewusst. Und weil die Gemeinde in Philippi für Paulus gebetet hat, Darum sendet Christus als Antwort seinen Geist als Beistand. Nochmal Vers 19. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Die Philipper haben Fürbitte für Paulus getan. Und Gott sendet als Antwort den Geist Christi als Beistand für Paulus, mitten in seinen Fesseln. Gemeint ist der Heilige Geist, die dritte Person der heiligen Dreieinigkeit. Der Heilige Geist gibt Paulus die Kraft, die er hier in der Gefangenschaft braucht. Der Geist wirkt in Paulus, dass er im Glauben beharrt. Der Geist tröstet Paulus, wenn es schwierig ist. Er schenkt Paulus diese himmlische Freude, die er hier in seinen Fesseln hat. Es ist der Geist Christi, der Paulus dabei stehen wird, damit er Christus als Herrn von den Römern bekennen kann. Der Heilige Geist befähigt Paulus dazu, das Evangelium ohne Furcht zu verteidigen. Paulus wusste, dass er völlig, ja ganz abhängig ist von dem Beistand des Heiligen Geistes. Nur, wenn der Geist mit ihm ist, dann wird er nicht zuschanden werden. Allein der Geist kann ihn bewahren, dass der Apostel sich nicht von Christus absagt. Allein wenn Christus durch seinen Geist mit ihm ist, dann wird er auch diese Gefangenschaft am Ende zu einer Rettung ausschlagen. Ja, und weil Paulus wusste, dass der Heilige Geist ihm beisteht, darum war er voller Freude. Der Apostel war sich dessen bewusst, dass der Heilige Geist mit ihm in seinen Fesseln ist. Und weil er sich darüber im Klaren war, darum haben ihm nicht Sorge, Angst oder Verzweiflung eingenommen. Darum hat Paulus nicht den Kopf in den Sand gesteckt, weil Paulus wirklich vor Augen hatte, dass Christus ihm beisteht. Darum war er ständig mit Freude erfüllt. Ja, darum ganz praktisch auch für dich, richte deinen Blick immer auf diese Tatsache. Und wenn du gerade vielleicht in schweren Zeiten bist, oder mag sein, dass schwere Zeiten, dunkle Stunden auf dich zukommen werden, Umstände, wo man eigentlich die Hoffnung und den Glauben verlieren müsste, Zeiten, wo man große Traurigkeit und eine tiefe Betrübnis fallen könnte, richte deinen Blick darauf, dass der Heilige Geist dir beisteht. Das alles wird deine Rettung ausschlagen. Der Herr wird dich in sein himmlisches Reich bringen. Aber ist es leider nicht eher so, dass wir diese Wahrheit so oft aus der Acht verlieren? Ja, dass du darauf schaust, was auf dich eindringt, aber nicht darauf, dass der Geist dir Kraft verleiht, es zu ertragen. Dass du darauf blickst, wie besorgniserregend deine Situation ist, aber nicht darauf, dass der Herr dich bewahren kann. Dass du auf den Sturm der Umstände schaust und voller Unruhe bist, statt darauf, dass der Heilige Geist mit dir ist und tiefer Friede in dein Herz einkehrt. Fehlt es nicht genau deshalb so oft an Freude bei uns, weil du nicht vor Augen hast, dass Christus gerade in deinen Umständen durch seinen Geist mit dir ist, sodass alles deiner Rettung dient. Lerne darum von Paulus, wenn deine Umstände dich zu Boden drücken, der Geist gibt dir Kraft, alles zu ertragen. Wenn du dich wegen deiner Umstände fürchtest und voller Sorgen in die Zukunft blickst, Gott wird dich durch seinen Geist im Glauben bewahren. Wenn Krankheit dir viel abverlangt, der Geist schenkt dir Ausharren. Wenn du dich vor Menschen fürchtest, der Heilige Geist kann dich befähigen, voller Freimut Christus zu bezeugen. Egal in welchen Umständen du bist und was auch immer auf dich zukommen wird, schau auf Christus, dass er durch seinen Geist dir beisteht. Ja, und richte deinen Blick auf die Rettung, die Gott dir am Ende schenken wird. Du darfst so gewiss darüber sein, wie Hiob und wie Paulus. Denn wir haben denselben Gott, der seinen Kindern die Treue hält. Blicke darum voller Gewissheit und Freude in die Zukunft. Egal was kommen wird, der Herr wird dich in sein Reich retten. Hier ist das Mittel für Freude, auch in den auswegslosesten und dunkelsten Zeiten. Glaube dem Herrn, dann wird Freude dein Herz erfüllen. Was uns dieser Text aber auch lehrt, ja, wir sind wirklich von unseren gegenseitigen Gebeten abhängig. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Ja, weil die Philipper für Paulus gebetet haben, darum hat Gott ihn gerettet. Das sagt der Apostel hier. Das können wir nicht einfach überlesen oder dem keine Beachtung schenken. Gott hat das Gebet der Philipper erhört und Paulus beigestanden. Sagt er hier. Darum hat Paulus das Gebet der Heiligen nicht für klein geachtet. Ja, darum hat Paulus die Gemeinden immer wieder gebeten, für ihn zu beten. Sei dir darum, auch du, der Verantwortung bewusst, für deine Geschwister Fürbitte zu leisten. Vor allem für diejenigen, die ja die Not und in Gefangenschaft oder sogar in Todesgefahr sind. Wie viele Geschwister auf der ganzen Welt müssen gerade in diesem Moment durch große Bedrängnis gehen? Ganz aktuell die Christen in der Ukraine. Bete darum, dass Gott seinen Kindern auf der ganzen Welt durch seinen Geist beisteht, dass sie im Glauben beharren und ohne Furcht für Christus einstehen. Denn Gott wird auch dein Gebet gebrauchen, um ihnen Rettung zu schenken. Der Herr erhört doch unser Gebet. Es hat wirklich Auswirkungen für seine Heiligen. Es ist darum nicht so beschämend, ja, dass wir so oft nicht mal ein kurzes Gebet vor den Herrn für sie bringen, dass wir uns so oft um uns selbst kreisen und kein Gebet für sie emporsteigen lassen. Darum lass es dir ein persönliches, ja ein wirkliches, wirklich wichtiges Anliegen sein, für alle Heiligen zu beten, die im Bedrängnis sind. Und als Randnotiz, es gibt so viele Gründe, warum es absurd ist, dass manche Menschen meinen, sie brauchen keine Gemeinde. Aber allein die Tatsache, dass Gottes Gebet der Gemeinde zum Heil seiner Kinder gebraucht, das allein reicht, um diese Treue zu offenbaren. Der Apostel Paulus hat das Gebet der Gemeinde gebraucht. Wie viel mehr hast du es nötig, dass die Gemeinde auch für dich betet? Lass uns noch drittens betrachten, ja, wie Paulus ganz davon eingenommen ist, dass Christus an ihm groß gemacht wird. Ab Vers 20. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich nicht zuschanden werde, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Ja, Paulus freut sich, weil Gott ihn retten wird. Wie auch immer seine Gefangenschaft und das Gerichtsurteil ausgehen mag, ob er überleben oder ob er sterben wird, er freut sich, weil er weiß, dass Gott ihn in sein Reich bringen wird. Paulus geht es dabei aber nicht nur darum, dass Gott ihn retten wird. Es geht bei ihm, Paulus hat dabei ja, vor allem eine Sache vor Augen. Paulus geht es darum, dass Christus an ihm groß gemacht wird. Der Apostel ist ganz davon eingenommen, er richtet sich völlig darauf aus, dass sein Herr groß gemacht wird. Das ist für Paulus im Zentrum. Darum kreist sich alles für ihn. Deshalb redet er hier in Vers 20 von seiner sehnlichen Erwartung. Paulus benutzt hier ein Wort, das im Neuen Testament nur noch in Römer 8, Vers 19 vorkommt. Dort wird es übersetzt mit sehnsüchtigem Harren. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 19, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Paulus schreibt in diesem herrlichen Kapitel Römer 8, ja, wie die gesamte Schöpfung voller Sehnsucht nach Gottes endgültige Erlösung verlangt. Der Apostel Paulus beschreibt ja dort, wie die Schöpfung seufzt und wie sie stöhnt und wegen der Folgen der Sünde. Die Schöpfung harrt sehnsüchtig aus. Ja, sie wartet und schreckt sich danach aus, endlich erlöst und befreit zu werden. Und so hat auch Paulus hier in seinen Fesseln diese sehnliche Erwartung. Mit intensivem Verlangen richtet er sich danach aus. Er streckt sich voller Sehnsucht danach aus, dass Christus an ihm groß gemacht wird. Das ist Paulus' Hoffnung, die ihn völlig einnimmt. Darum schreibt er hier in Vers 20, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung. Hoffnung meint nicht einfach, dass man sich wünscht, dass etwas geschehen wird. Hoffnung zu haben bedeutet, dass man sicher ist, dass es erst in Zukunft geschehen wird. Voller Zuversicht auf das zu blicken, was auf einen zukommen wird. So hat Paulus diese hoffnungsvolle, sehnliche Erwartung. Er ist voller Gewissheit, dass Christus an ihm groß gemacht wird. Paulus schreibt hier in Vers 20, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird. Der Apostel ist in Fesseln und er wird sich bald vor dem römischen Gerichtshof verantworten müssen. Doch Paulus vertraut darauf, dass Christus ihm durch seinen Geist beisteht. Und darum hat er diese Hoffnung diese Gewissheit, dass sie nicht zu Schanden werden wird. Keine Fesseln, ja, keine Angriffe, keine Bedrängnis, keine Not, kein Leid und auch nicht das Todesurteil. Nichts wird ihn dazu bringen, dass er zu Schanden wird und sich von Christus absagt. Paulus wird seinen Herrn und Erlöser nicht verleugnen. Er wird nicht zurückweichen. Er wird nicht zugrunde gehen und er wird nicht beschämt werden. Ja, ganz im Gegenteil. Paulus wird voller Freimut sein, sagt er hier. Der Heilige Geist wird ihm beistehen, sodass er das Evangelium mutig, ohne Furcht verteidigen wird. Der Apostel wird zur Wahrheit des Evangeliums stehen und sie den Römern ins Angesicht predigen. Er ist von Gott dazu eingesetzt und er wird seinen Dienst treu ausführen, freimütig ausführen. So hat es Paulus alle Zeit getan und so wird er es auch jetzt hier tun. Wie viele Jahre zuvor hat Paulus Christus freimütig bezeugt? Durch wie viele Städte ist er gereist und wie viele Menschen hat er gepredigt? Vor wie vielen Menschen hat er die Botschaft ohne Furcht verteidigt? Und genauso wird Paulus es in dieser Gefangenschaft hier in Rom tun. Und auch wenn er hingerichtet wird, dann wird der Apostel voller Freimut Christus bezeugen und als Märtyrer sterben. Denn Paulus hatte nur eine einzige Sache vor Augen. Christus soll an seinem Leib groß gemacht werden, sei es durch Leben oder durch Tod. An Paulus Leib, das, was er an seinem Leib tut, wie er für Christus lebt, dadurch soll Christus groß gemacht werden. Und wenn er seinen Körper hingeben muss, auch dann soll Christus groß gemacht werden. An Paulus soll sein Herr verherrlicht werden. Ja, wenn nur Christus erhoben, wenn nur sein Herr verherrlicht, wenn er gepriesen und wenn nur er gerühmt wird, wenn das der Fall ist, dann nimmt Paulus alles in Kauf, sei es in seinem Leben oder auch durch seinen Tod. Diese hoffnungsvolle, sehnsüchtige Erwartung hat Paulus angetrieben und darauf hat er seinen ganzen Blick gerichtet. Ja, Paulus hat sich von nichts davon abbringen lassen, freimütig für Christus zu leben und ihn zu bezeugen. Nochmal, kein Neid, keine Fesseln, keine Angriffe, was auch immer. Egal wie sehr er bedrängt wurde, egal wie er geschlagen und verfolgt wurde, unabhängig davon, was der Apostel durchmachen musste und auch wenn er am Ende seinen Kopf für Christus hinhalten wird, Paulus schaut nur auf Christus. Er hat seinen Blick zu jeder Zeit darauf gerichtet, dass sein Herr groß gemacht wird. Das ist sein einziger Wunsch, der ihn komplett eingenommen hat. Wie es der evangelische Pfarrer aus dem 20. Jahrhundert Wilhelm Busch zu treffen formuliert. Wenn wir fragen wollten, Paulus, was wünschst du dir? Würden wir als Antwort doch selbstverständlich erwarten, ja, die Freiheit, die Erfüllung meiner Pläne. Und nun wünscht dir Paulus, was wünscht er? Erstaunlich, kein Wort von Freiheit, kein Wort von seinen Plänen, kein Wort von all dem, was man erwarten könnte. Aber das wünscht er sich, dass er sich als Jünger Jesu erweise, dass er mit seinem Leben Christum verherrliche. So sollten Christen wünschen lernen. Nicht, ich möchte gern reich werden, sondern ich möchte in meiner Armut Jesu Reichtum offenbaren. Nicht, ich möchte gern mächtig sein, sondern ich möchte gern in meiner Schwachheit die Kraft Christi stark werden lassen. Nicht, ich möchte es gut haben, sondern ich möchte gern in Trübsehen als fröhliches Kind Gottes mich erweisen. Nicht, ich möchte gern die Erfüllung meiner Pläne, sondern ich möchte, dass Christus hochgepriesen werde, sei es durch Leben oder durch Tod. Und genau darum war Paulus zu aller Zeit voller Freude. Ihm ging es nicht um sein Wohlergehen und seine Schwierigkeiten. Seine Sorge war nicht, frei von Fesseln zu werden. Er hat nicht nach Ehre verlangt, wie diese falschen Prediger. Paulus ging es nicht mal um sein eigenes Leben. Sein Herz schlug für diese eine Sache. Er wollte durch sein Leben und durch seinen Tod Christus alle Ehre bringen. Und weil er diese Gesinnung hatte, ja darum war er in allen Umständen mit dieser himmlischen Freude erfüllt, die einfach unerklärlich ist. Nichts konnte Paulus die Freude rauben, weil es ihm nicht um sich selbst, sondern um die Verherrlichung Christi ging. Wer so denkt und wer so lebt, dem wird nichts diese göttliche Freude rauben können. Wer darum sagt, streckst du dich danach aus, ist es dein tiefes Verlangen, dass Christus auch an deinem Leib groß gemacht wird. Geht es dir vor allen Dingen darum, dass der Jesus durch dein Leben geehrt wird? Wenn du diese Gesinnung hast, ja, dann wirst auch du so voller Freude sein wie der Apostel Paulus. Aber ist es bei uns leider nicht oft genau andersherum? Sind wir nicht vor allem in schwierigen Umständen viel zu oft voller Verzweiflung statt Freude? Reicht oft sogar nicht nur eine kleine Sache, die dazu führt, dass du die Hoffnung völlig verlierst? Irgendwas passiert und du wirst ganz aus der Bahn geworfen. Du musst nicht mal in Fesseln gelegt werden oder ins Gefängnis kommen. Probleme auf dem Arbeitsplatz oder zu Hause reichen aus. Oder irgendwelche neuen Nachrichten in den Medien. Oder du hast Sorgen, was die Zukunft betrifft, weil es so ungewiss ist. Ja, Fragen, Sorgen und Angst bestimmen dich. Freude ist aber Fehlanzeige. Darum sag, liegt das nicht vielleicht genau daran, dass dein Leben nicht völlig darauf ausgerichtet ist, Christus groß zu machen? Dass du nicht auf ihn schaust, sondern vielmehr auf deine Umstände und auf dich selbst. So wie Petrus, der auf dem Wasser zu Christus ging. Auf einmal schaut er auf den starken Wind und er geht unter. Und er ruft zu seinem Herrn um Verzweiflung und um Rettung. Ja, sind wir nicht genauso? Schaust du nicht viel zu oft auf die Stürme, die sich über dir auftürmen? Und dein Blick ist nicht darauf gerichtet, ja, wie es auf den Herrn gerichtet, sondern vielmehr auf dich selbst. Ja, die Fragen, ja, geht es mir schlecht? Habe ich keine Probleme? Werde ich leiden müssen? Werden die Menschen mich verspotten? Und so weiter. wenn für dich nicht im Zentrum ist, dass Christus in deinem Leben groß gemacht wird, wenn dein Blick ständig auf seine Umstände und auf dich gerichtet ist, ja, dann wirst du in deinen Umständen keine Freude haben können. Darum lerne von Paulus, lass es deine größte Sorge, dein größtes Anliegen sein, wie du Christus in allem verherrlichen kannst, wie du so leben kannst, dass er geehrt wird. Setz deine Kraft dazu ein, ihn mit deinem Wandel und mit deinen Worten zu bezeugen, egal durch welches Tal du gehen musst und auch wenn dein Körper aufgerieben wird, vielleicht durch Krankheit oder weil du alt wirst, ja auch wenn du den Tod ins Auge blicken wirst, und das werden wir alle tun müssen, lass dich durch nichts davon abbringen, Christus groß machen zu wollen. Dann wirst du auch in den dunkelsten Zeiten mit dieser Freude erfüllt sein, die einfach unerklärlich ist. Denn dann ist deine Freude nicht davon abhängig, wie es um dich herum aussieht oder wie es dir geht. Deine Freude ist darin gegründet, dass du Christus Ehre bringen kannst. Dann wirst du deine Umstände als Möglichkeit ergreifen können, um den Herrn Ehre zu bringen. Dann wirst du vielleicht nicht aus der Not befreit, aber du wirst befreit dazu, in der Not voller Freude in dem Herrn zu sein. Christus in allem groß machen zu wollen, das verändert wirklich alles im Leben. So ein Leben ist Leben von anderer Qualität. Das ist wahres, erfülltes Leben in Gott, voller Freude in ihm. Theoretisch ganz einfach, nicht wahr? Ja, wenn das stimmt, dann müssten wir uns doch zu jeder Zeit freuen können. Und wirklich, wenn du wie Paulus von Christus ergriffen wirst und wenn du sein Evangelium liebst, wenn du vor Augen hast, dass Christus dir durch seinen Geist beisteht, wenn du gewiss bist, dass Gott dich am Ende in sein Reich retten wird und wenn dein Leben sich darum dreht, Christus groß machen zu wollen, dann wirst auch du, so wie Paulus, diese himmlische Freude haben, die allen Verstand übersteigt. Dann wird jedes finstere Tal zu einem Freudenort verwandelt werden können. Es ist möglich, ein Leben voller Freude zu leben, wenn deine Freude im Herrn gegründet ist. Darum schreibt Paulus den Philippern später in Kapitel 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Aber vielleicht sitzt du jetzt hier, ja, und da ist keine Freude bei dir im Herrn vorhanden. Dir fehlt es an Liebe zu Christus und seinem Evangelium. Du hast keine Gewissheit, dass Gott dich in sein Reich retten wird und dass sein Geist mit dir ist. Du schaust ständig auf deine Umstände und auf dich selbst, statt darauf Christus groß zu machen. Ja, dann gibt es nur ein einziges Mittel dafür. Du musst zu Christus kommen. Du musst zu ihm eilen, weil du in dir selbst völlig hilflos bist. Du musst von ihm erfüllt sein, damit dein Herz sich auf ihn ausrichten kann. Du brauchst die Meisterschaft seines Geistes, um freimütig für ihn zu leben. Darum komme zu ihm. So schwach und betrübt wie du bist, bitte ihn, dass er sich dir neu schenkt und dass sein Geist diese Liebe in dein Herz ausgießt. Und bitte um den Geist, damit er dir in allen Umständen beisteht, damit du freimütig für Christus leben kannst. Und Geschwister, darum kommen wir doch, genau darum, jede Woche zum Tisch des Herrn. Kommen wir nicht an seinen Tisch, weil wir Christus so sehr brauchen. Wir nehmen doch seinen Leib und sein Blut in uns auf, damit wir mit ihm erfüllt sind. Hier spricht der Herr dir jedes Mal erneut zu, dass wir in Christus die ganze Fülle haben. Gibt es ein anderes Mittel, wodurch du diese himmlische Freude erfahren darfst? Gibt es eine größere Freude, als gemeinsam zum Tisch des Herrn zu kommen und mit ihm Gemeinschaft zu haben? Darum lasst uns gleich im Glauben und voller Freude zum Tisch des Herrn kommen. Schau hin, wie er für uns zuschanden wurde, wie er seinen Leib zerschlagen lassen hat. Blicke darauf, wie er unsere Sünden an seinem Leib an das Kreuz getragen hat, wie er sein Blut zu unserem Heil vergossen hat. Ja, und dann preise ihn für diese Freude, die er uns durch sein herrliches Erlösungswerk schenkt, damit er, unser Herr und Erlöser, ja, damit er groß gemacht wird. Amen. Amen.